Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Rein wissenschaftlich betrachtet, ne, liegen ja zwischen Mann und Pavian mehrere Entwicklungsstufen. Ja, so mehrere tausende Jahre an Evolution und es gibt doch Unterschiede. Außer es ist Abstiegskampf.
Ja. Ja.
Denn dann merke ich doch, so groß sind die Unterschiede vielleicht doch nicht. Ja, dann merke ich doch, da kommen wieder diese Urinstinkte durch. Letzte Woche nach dem Nordderby bin ich wirklich durch Hamburg stolziert. Ja, und habe hier gesagt, küss meinen roten Popo.
Ja.
Ja, so, gutes Gefühl. Dann kam natürlich wieder diese kleine Angstphase, Streifle in der Hose vielleicht vor Stuttgart. Aber auch von da hat der Pavian was mitgebracht. Ein Punkt. Seitdem bin ich von Stolzieren zum zufriedenen Grunzen übergegangen. Ja, den Rest müssen Tierforscher klären. Hallo. Hallo Jan.
Hallo Thomas. Ja, ich kann mit unnützem Wissen gleich mit reinspringen in den Pool, ja, in die Suhle, ja, wo du gerade beim Grunzen bist. Denn ich meine, Forscher hätten vor nicht allzu langer Zeit festgestellt, dass der Mensch dem Schwein genetisch deutlich näher ist als dem Affen.
Ja gut, okay. Aber auch dann liege ich ja zumindest mit meinem zufriedenen Grunzen.
Nein, wir, Thomas.
Ganz so. Okay, ich wollte dich da jetzt nicht mit reinnehmen und nur explizit erstmal. Okay, wir sind es. Also,
sagte er und pupste Gefühl. In den Schlamm. Meine Lieben da draußen, ja, wir haben uns auch auf der, also ihr merkt, ne, da ist ein bisschen Konfusion drin beim Kuhlmann und beim Siegert, ja. Und das ist eigentlich auch so das Mindset der letzten 45 Minuten, wenn man mal auf unsere Verrenkungen, unsere Kopfverrenkungen auf der Suche nach einem Titel für diese Folge blickt. Und was kann ich sagen? Wir haben uns dann am Ende gedacht, antizyklisch handeln. Und deswegen haben wir diese Folge dann einfach genannt Momentum to go.
Momentum to go. Und ich sage mal so, es war ein weiter Weg hier auf dem Pavianhügel, ja, bei der Suche nach einem passenden Titel. Wir hatten wieder ein paar schöne Vorschläge aus der Bubble. Vielen Dank dafür. Vielleicht, ich würde das gleich mal eben abräumen, Jan, weil ich ja der Beauftragte bin aus dem Ministry of Titelfinding, der stellvertretende Vize-Ersatz-Co-Pressesprecher. Credits gehen nochmal raus an Simone Tassenerhalt. Und es tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil ich liebe ihren Titelvorschlag. Und der hat es schon vor einer Woche nach dem Nordderby nicht ganz geschafft, aber Only Jens.
Ja, ja. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich ihn verstanden habe, bis du ihn mir dann vorgelesen hast. Dann habe ich ihn verstanden.
Es ist so ein bisschen eine Frage der Betonung.
Ja.
Aber ja, so wie ich das ausspreche, ich bin ja nun auch lange in der Erotikbranche schon unterwegs, ist natürlich Only Jens, besucht meine Only Jens-Seite, sehr, sehr hübsch. Aber
warte, ich roll mal kurz die 10 Meter mit meinem Bürostuhl an der Bürowand mit deinen Tapes vorbei.
alle noch auf VHS,
ja,
hoffe ich. Ja. Staubt die regelmäßig ab. Ich glaube, da wird noch irgendwann wird unsere Zeit kommen und die Marktlücke wird da sein. Auch ein schöner Vorschlag, Mercedes Jens.
Von Jan der Blue Sky, ne?
Ja, allerdings muss ich da unter, die Klage läuft, Dr. Giuliani ist da dran. Ursprünglich mal von mir, schon vor mehreren Monaten. Passt auch gerade wegen Mercedes und Stuttgart. Wirklich eine gute Gelegenheit, die wir hier verschenken, den zu nehmen. Aber was mich daran stört oder beziehungsweise woran es irgendwie gefühlsmäßig bei mir scheitert, ist, Jens Day ist diesmal trotz seines Tores nicht die Story dieses Spiels.
Ja, da bin ich zu 100% dabei. Das war ja dann letzten Endes auch der Grund, warum wir uns dagegen entschieden haben. Denn ich finde, dass wir spätestens jetzt und wir gucken gleich noch auf die nostradamischen Fähigkeiten des Worum Podcast, ja, in Bezug auf das Stuttgart-Spiel. Aber spätestens jetzt wird es dann auch langsam mal Zeit, einfach auch nochmal zu betonen, wo der Schlüssel für dieses wirklich gute Spiel lag. Und das war ja dann nicht die Leistung eines Einzelnen. Ne?
Nee, auch wenn die wieder sehr auffällig und ja mitentscheidend war. Er war wieder unser Torschütze. Aber dieser Mega-Impact wie beim Nordderby, den habe ich diesmal nicht so wahrgenommen. Vielleicht, wenn er den zweiten macht, er hat ja noch die riesen Chance, ne, dann hätte ich mich nochmal auf eine Diskussion, dann wäre es nochmal verhandelbar gewesen.
Ja.
Aber in diesem Fall sitzt mir das irgendwie quer, wieder einem wirklich vielleicht unserem besten Spieler diese Saison diesen Titel zu widmen und dabei irgendwie zu ignorieren, dass die anderen 13, 14 ja auch wirklich an ihr Limit gegangen sind und auch eine großartige Leistung abgerufen haben. Ne? So, und das deswegen, ja, sorry dafür und wie gesagt, Jens Day immer gerne und wir würden uns vor den Bus werfen für ihn.
Ja.
Aber Titel gibt's nicht.
Ja, und Momentum to go passt halt jetzt nicht nur mit Blick auf das Stuttgart-Spiel, sondern dann ja ehrlicherweise auch mit der Hoffnung, die wir äußern in Bezug auf das, was die Mannschaft aus dem Spiel mitnimmt und dann hoffentlich ins nächste Wochenende trägt. Aber also Leistung, und dann kann man vielleicht auch direkt anknüpfen an das, was mir halt eben während des Spiels aufgefallen ist, und ich habe es dann auch relativ schnell bei Blue Sky noch während des Spiels gepostet oder kurz nach dem Spiel gepostet. Bemerkenswert fand ich wirklich, wie du eigentlich von Minute 1 an gesehen hast, demonstrativ, ist genau das, was wir vor ein paar Wochen schon mal gesagt haben, demonstrativ Messer zwischen den Zehen und Gras fressen, ne? Du hast halt wirklich von Minute 1 gesehen, wie sie dazu bereit sind, sich nicht nur gegen die Stuttgarter zu wehren, sondern sich halt auch für jeden Einzelnen im Team irgendwie vor den Bus zu werfen. Und das war, fand ich dann sehr beeindruckend und hat echt Spaß gemacht, auch zu gucken, obwohl es so ein Abnutzungskampf war.
Ja, es war ein Abnutzungskampf, aber wie gesagt, der große Unterschied zu früheren Spielen von uns ist ja, dass wir auch mal was mitgenommen haben, dass wir uns auch mal belohnt haben. So. Und das ist ja, das rechtfertigt auch, finde ich, den Begriff Momentum, der ja wirklich eigentlich, sag ich mal, auch einen großen Anspruch und eine große Selbstsicherheit suggeriert, Momentum, das müssen die halt selber spüren und da was mitnehmen, to go, dieses Gefühl. Aber da waren wir uns auch beide einig, ne? Dieses Spiel war so ein Beispiel dafür. Du belohnst dich und du nimmst auch was mit. So, und du ziehst da auch was raus, auch wenn du nicht gewonnen hast. So. Und wir hatten vorher noch ganz oben auf der Titel-Finding-Liste auch noch sowas wie, das hattest du vorgestellt, fand ich auch hübsch, Punktsieg oder Punktsieger.
Ja.
Ne? Dass wir den Punkt mitnehmen, aber irgendwie doch der gefühlte Sieger sind, hätte auch gepasst, aber Momentum to go gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Hatten wir nicht auch noch andere Vorschläge, die uns erreicht haben?
Ja, wir hatten noch das reicht von Monsieur le Professeur, ja, man muss es noch etwas stärker schwäbelnd sich vorstellen. Dann gab's noch ein paar kleine Seitenhiebe gegen den Herrn Siegert, ja, so Sachen wie Jinx Baby Jinx, aber ja, mein Gott, ne, da hat jemand, naja, weil ich halt 0-3 getippt habe, ne? Aber da kommen wir auch noch zu, irgendjemand in diesem Podcast, und ich war es nicht, hat 1-1 getippt und damit zu 100% richtig gelegen.
Ja.
Wir hatten auch noch den Vorschlag Brustringkampf, geht mir dann aber ein bisschen zu sehr auf Stuttgart. Und insofern, ich glaube, Momentum to go bildet das Gesamtbild ganz schön ab, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass hier vielleicht nachhaltig etwas im Kopf entstanden ist, was Gold wert sein kann für die letzten drei Spiele. Also maximal für die letzten drei Spiele, mindestens jetzt für das nächste Spiel.
Ja.
Und vielleicht lass uns doch einfach nochmal wirklich auf die bemerkenswerte Leistung auch ein bisschen dezidierter gucken, denn gab, glaube ich, viele Geschichten zu erzählen auch aus dem Spiel. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch eben sagen, Desch reicht. Ja. Da habe ich Fragen zu. Also einmal genau, wie du meintest, das ist jetzt zu viel Schwäbelei.
Ja.
Ja, zwei Folgen nacheinander. Wir hatten schon Mendal, brutal.
Ich hatte noch vorgeschlagen, brutal Mendal diese Folge zu nennen.
Brutal Mendal. Genial, ja. Maximal Wöber, ja. Nee, passt alles gut, alles hübsch und so, aber ich habe auch noch eine andere Frage, nämlich ich will noch nicht sagen, dass der schreicht.
So, nee, reicht, das ist gefährlich für den Kopf, ja, da bin ich dann auch Anti-Jinx-mäßig.
Und ich habe Angst davor, dass aus der schreicht ein Ish-Over wird, irgendwann. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Der andere Vorschlag, Brustring, also es bezieht sich auf den VfB,
Brustringkampf,
Ring, ja, auch nicht so übel. Yes, we can statt, hatten wir noch auf dem Tele, aber das ist alles irgendwie, das ist alles nix. Ja. Momentum to go ist, glaube ich, das, was es im Moment am besten trifft, denn es war jetzt wirklich, also sie können ja auf jeden Fall was Positives rausziehen, denn es war der erste Punkt gegen eine Spitzenmannschaft, den Werder Bremen in dieser Saison geholt hat. Ja. Das war gut und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass dieses Mindset, dieses mentale, diese Situation der mentalen Herausforderung für beide Teams nach diesem High, ne, dass wir das, genau wie wir das erhofft hatten in der letzten Folge, dass wir da auch genau reingepiekst haben in der Anfangsphase. Und ich glaube, dass das dieses sofort da sein, präsent sein, eklig sein und die nerven und denen den Spaß zu nehmen, gleich zu Anfang und gefährlich sein auch gleich zu Anfang, das war, glaube ich, wirklich ein, ja, ein wichtiger Faktor, um 1-0 in Führung zu gehen. Und ja, die Führung ist ja auch, denke ich mal, Basis oder fast Voraussetzung, dass wir da was mitnehmen.
Ja, und du hast vor allem halt eben schon vor dem Tor hast du auch gesehen, ne, was du gerade beschrieben hast. Also wir haben ihn vor allem im Mittelfeld wirklich kontinuierlich auf den Füßen gestanden. Viele Ballgewinne in Situationen, wo die Stuttgarter noch nicht mal die Zeit hatten, sich umzudrehen in Richtung Bremer Tor. Wirklich dann auch schnelle Umschaltsituationen. Das war ja nicht die erste Torchance, wo Stay das Tor macht, sondern wir hatten ja mehrere Ballgewinne tief in der Stuttgarter Hälfte. Daraus ist unter anderem auch diese Doppelchance für Lienen entstanden, der, tut mir leid, aber der wird in seinem Profileben nie wieder ein Tor schießen. Nie wieder.
Was heißt denn nie wieder?
In Belgien hat er ein paar Tore gemacht für Saint-Gilloise. Aber also, das ist ja gefühlt schon Dekaden her. Und so wie das aussieht, ich habe gerade nochmal bei der Deichstube reingeguckt, Überschrift des Top-Artikels, es nervt mich selbst total. Und dann Senne Lienen hadert mit seiner schlechten Chancenverwertung. So wirklich. Er kriegt den Ball sogar noch ein zweites Mal und schießt ihn dann auch noch drüber, ey. Naja, gut.
Ey, wirklich, und das waren halt auch beides. Und das Krasse ist ja, dass ja seine Versuche, die sind zwar nie drin, ja, aber sie kommen halt auch, häufig kommen sie aufs Tor und sind so Kategorie, ja, gar nicht schlecht. Ja, so fast. Ja. So, aber er kriegt ihn nicht rein. Ja. So, und wenn er dann mal Augen zu und volles Risiko, ne, und den nicht irgendwie platziert aufs Tor in erster Linie kriegen will, dann gehen die Bälle halt wirklich. Also da ist eine Streuung ja drin. Ja. So, und ich will nicht wissen, was der sich auch im Training von den anderen
anhört. Ja, wirklich. Muss. So ein Running Gag mittlerweile.
Genau, ne, wo es früher immer, ja, wir flachsen auch mal und so. Aber das muss der sich garantiert anhören. Und ich sage dir, der hat auch in den nächsten Spielen, jedes Mal, wenn er auch nur eine kleine Chance auf den Torschuss hat, wird das in seinem Kopf aufploppen.
Ja.
Dieses Trauma.
Und wenn die Spieler dann auf der Bank, wenn er an den Ball kommt, dann du auf der Bank hörst so, oh.
Ja.
Ja, aber komm. Also, weißt du, wenn es dann so ausgeht, ne, und ich glaube, er kann auch noch drüber lächeln, das war auch so der Eindruck, den ich hatte. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, vor allem in diesem Spiel, aber generell ja eigentlich auch in den letzten Wochen, das ist auch nicht seine Kernaufgabe, ne? Und seine Kernaufgabe, die erfüllt er ja mittlerweile wirklich, ich würde fast sagen, wie ein Uhrwerk, ne? Merkst du bei seiner Rolle ja mittlerweile wirklich am meisten, wenn er eben nicht mehr dabei ist, dann wirkt das gleich alles instabiler. Er ist mittlerweile für mich wirklich ein Spieler, den ich da im defensiven Mittelfeld echt nicht mehr missen will. So, und für mich auch klare Top-Besetzung. Und ich fand, dass es halt eben gegen Stuttgart vor allem jetzt auch in der neu formierten Abwehrreihe echt gut funktioniert hat. Vor allem erste Halbzeit war sackstark und zwar auch in der Balance sackstark. Ja, vielleicht nochmal als kleiner Exkurs. In der letzten Folge schon spekuliert, wird's eventuell wirklich eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette? Das ist dann wirklich geworden. Ja, leider ist Friedler ausgefallen, deswegen lagen wir mit der Rate die Aufstellung nicht richtig. Muskuläre Probleme im Adduktorenbereich, keine Ahnung, wie das wieder zustande gekommen ist. Aber war genau das, und Tune hat es dann ja auch begründet mit, ne, wir wollten eigentlich so deren offensiven Angang auch matchen, weil die oft mit 5 Leuten nah vor der gegnerischen Abwehrreihe stehen, um da möglichst viel Druck zu machen. Und dem wollte er wenigstens dann anzahltechnisch 1-1 entgegensetzen. Und das hat auch super geklappt, ne?
Das hat super geklappt, und das war genau dieses Spiegeln vom der VfB-Formation hat super funktioniert. Lienen auch, ne? Ich habe am Anfang der Saison auch habe ich ihn viel kritisiert, und auch die anderen da in der Mitte, auch Jens Day, weil ich immer wieder meinte, warum kriegen wir das Zentrum nicht kontrolliert? Senne Lienen hat wahnsinnig davon profitiert, von dieser Umstellung, dass Puertas jetzt als zusätzlicher Mann im Zentrum bei uns spielt und wir da sozusagen einer mehr sind. Ne? Das hat für seine, er ist ja eher ja wie so eine Art Libero, der Mann, der sich um die Räume kümmert und so weiter, der aber immer mal wieder auch in der ersten Saisonhälfte Probleme hatte, wenn es 1-1 geht. Ne? So, wenn er einen direkten Gegenspieler hat und nicht nur der Radarmann ist, der Abfangjäger, dann hat er ein paar Mal nicht so gut ausgesehen. So. Und der hat unwahrscheinlich profitiert von dieser Verdichtung im Zentrum mit Puertas. Jetzt bei dem Spiel in Stuttgart wirkte er noch stärker und noch stabiler und wichtiger da im Zentrum, weil dann natürlich auch noch der Vorteil für ihn war, dass hinter ihm auch noch einer mehr war. Ne? Aber, und dann lasse ich dich gleich wieder, man kann alleine, wie stark er war oder wie gut das Zentrum stand, daran sehen, dass ein Undav in der ersten Halbzeit komplett abgemeldet war. Ja. Auch in der Mitte haben wir gestört, Schmied und Stay sind ja abwechselnd und hört das auf Stiller draufgegangen und haben so den Aufbau irgendwie immer wieder gestört. Das war schon gut.
Ja. Überhaupt ein Punkt, den ich finde, den man in dem Stuttgart-Spiel das erste Mal wirklich klarer sehen konnte, als es in allen Spielen vorher unter Tune wirklich deutlich geworden ist. Und wir haben das ja schon in so einem Nebenaspekt, haben wir das in den letzten Folgen auch immer wieder angerissen. Stichwort irgendwie, Werder lässt deutlich weniger Torschüsse der gegnerischen Mannschaften zu. Ich fand, dass man am Stuttgart-Spiel ganz klar gesehen hat, was dann letzten Endes auch etwas ist, was man kann ja über den offensiven Angang von Daniel Thune streiten, ja, und auch sagen, das ist nach wie vor nicht effektiv genug. Aber
welcher offensive Angang?
Ja, gut, du sagst es ja, spring in den Albtraum, das Wasser ist noch warm. Ja. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist zu sagen, im Prinzip hat Daniel Thune erwartbar genau das gemacht, was du wahrscheinlich als Bundesliga oder als Profitrainer tust, wenn du eine Mannschaft übernimmst, die seit 13 Spielen nicht gewonnen hat. Ja, nämlich erster Angang, vollen Fokus darauf, dass die defensiven Abläufe wieder funktionieren und dass die ineinander greifen. Und du hast es jetzt gegen eine Mannschaft wie Stuttgart, weil ich würde jetzt mal behaupten, Stuttgart war wenigstens phasenweise die drückendste Mannschaft, jetzt mal mit Bayern ausgenommen, ja, mit der wir uns bislang auseinandersetzen mussten. Und das hat geklappt. Also wir haben ja selbst nach dem 1-1 von Demirovic sind wir nicht auseinandergebrochen, ne? Und das ist für mich ja immer eines der stärksten Indizien dafür, dass die Automatismen in der Idee, die sie defensiv haben, mittlerweile funktioniert. Und selbst wenn du die Abwehrreihe durchwürfelst oder die Formation änderst, das Verständnis zueinander und miteinander in der grundsätzlichen Idee gegen den Ball, das scheint zu funktionieren, und das finde ich sehr beruhigend. Und das ist ehrlicherweise auch was ich bislang Daniel Thune gar nicht so richtig zugeschrieben habe und auch nicht genügend gewürdigt habe, finde ich.
Naja, gut, okay, was blieb ihm anderes übrig, ne? Im Prinzip war er ja dazu gezwungen, die Werder Bremen zu augsburgisieren.
Ja. Ja. Thune raus!
Ja, aber ist ja so. Ja, das ist ja so, ne? Klar, wir sind hinten stabil und lassen die wenigsten Torschüsse des Gegners zu, aber mal ganz ehrlich, nach vorne ist da immer noch gar nichts. Ja, so. Und auch das Spiel in Stuttgart läuft natürlich komplett anders, wenn wir nicht in Führung gehen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. So, ne? Und das ist natürlich spielerisch, ja, ich weiß doch vom halben Jahr, als wir gesagt haben, ich sehe keine Entwicklung bei Horst Steffen. Hinten ist ja stabil, aber nach vorne ist ja gar, wir sind keinen Meter weiter.
Naja,
die Situation drumherum ist so dramatisch geworden, dass es jetzt nur noch darauf ankommt.
Ja, aber ich fand, also jetzt gerade auch gegen Stuttgart erste Halbzeit, war das offensiv schon mehr, als wir in den letzten Wochen gesehen haben. Ne? Also da war zumindest eine Idee zu erkennen. Ne? Ja, und ich fand zum Beispiel auch, wenn du dich noch erinnerst, an den Konter Milosevic gegen, das war nicht Ascension.
Agadou.
Gegen Agadou, genau, ne? Wo er ihn wirklich einschult, ne? Im Laufduell, ja. Und dann im Strafraum, wie Agadou sich wirklich mault. Ne?
Ja, wie gesagt, geile Slapstick-Szene, möchte ich gleich auch nochmal was zu sagen, weil wir ja auch darüber sprachen während des Spiels. Ja. In der Halbzeit hast du angerufen und ich meinte, Alter, jede Wette, dass Hoeneß Agadou rausholt und Hendrik bringt. Ja. So, und das hätte ich aber auch, das hätte ich fast noch früher gemacht an seiner Stelle, weil das ja nun wirklich, also das muss man halt sagen, ne? Ja, wir hatten diese Chancen und Milosevic macht das so gut, so gut. Bis zum Abschluss ist alles richtig, alles richtig. Ja. Und ja, aber es ist halt auch ein Konter.
Ja. Ne?
So, und das darf man halt nicht vergessen. Wir sprachen ja drüber, welchen spielerischen Anspruch haben wir. Nach vorne ist das immer noch gar nichts so. Wir kontern, wir schalten um, wir pressen und so erarbeiten wir uns unsere Chancen und ab und zu macht Jens Dehmer einen rein als einziger. So, aber wir sind ja lange nicht mehr bei dem Anspruch, dass wir selber das Spiel machen, dass wir One-Touch-Fußball spielen. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Wir spielen Winning Ugly auf Ergebnis und das ist vermutlich auch das einzig Richtige, ja, das wir jetzt tun können, um die Klasse zu halten. Aber es ist natürlich, also spielerisch ist da, sind wir auf Augsburg-Niveau, da müssen wir uns nichts vormachen.
Ja gut, okay, aber das ist ja eine Bestandsaufnahme, die ja schon vor Monaten geschehen ist, auch mit Blick auf die Kaderplanung und auch mit Blick auf was, also dass alles, alles, was nur schief gehen konnte, dann auch schief gegangen ist in Bezug auf die...
Ja, klar, ne? Ich will gar nicht nach Gründen suchen und das geht auch gar nicht, ich will mich auch gar nicht beschweren. Ich fand ja schon in der Endphase von Steffen, als es hieß, ich sehe keinen spielerischen Fortschritt und so. Ja, damals auch schon gesagt, ey Mann, es ist jetzt aber auch, wir sind noch nicht in der Phase für Tiki-Taka. Ne? So. Und das ist jetzt in der Saisonphase jetzt natürlich noch viel weniger der Fall mit Daniel Thun. So. Und der ist Zweitligatrainer, der muss sich auch erstmal akklimatisieren und muss auch erstmal ankommen. Und ich finde ja, er macht das richtig, richtig gut.
Er macht das okay, finde ich auch, ja. Und ich muss auch sagen, also ich glaube, und das ist dann auch die Idee, die wir ja eigentlich hatten mit dem Titel Momentum to Go, das bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass man jetzt auch immer häufiger sieht, dass sie auch verstanden haben, wie sehr dieser Abstiegskampf Kopfsache ist. Ja, und dass man da mental stabil bleiben muss. Und da war Stuttgart für mich, das war in erster Linie das, worüber ich mich gefreut habe, denn ich bin in der offensiven Einschätzung auch komplett bei dir und sage dir, ey, da waren wieder so viele Szenen dabei, wo ich gedacht habe, ey, Leute, spielt das doch einfach mal vernünftig aus, weil sie sich durch einen guten Ballgewinn ein ums andere Mal in eine Situation bringen, wo sie Stuttgart mehr oder weniger mit Hose runter erwischen und es dann aber so gnadenlos schlecht ausspielen, weil es dann nochmal wieder hinten rum geht und weil sie dann mit einem langen Ball den Spieler, der vorne steht, isolieren, weil der dann auf einmal zwischen fünf Stuttgartern steht. Ja, und warten muss, bis alles nachrückt. Also da sind halt noch keine Automatismen drin. Deswegen bin ich komplett dabei. Aber deswegen, ich ziehe mich vor allem hoch an diesem wirklich beruhigenden Eindruck, dass sie verstanden haben, das geht jetzt nur über Gras fressen. Und das hörst du halt eben auch in den Interviews, ne, dass sie halt sagen, ey, hier ist noch gar nichts durch. Ja, wir lassen erst nach, wenn es rein rechnerisch safe ist, dass wir nicht mehr absteigen können. So, und das beruhigt mich sehr.
Ja. Geht mir auch so und wie gesagt, nicht falsch verstehen, ne? Ich bin der Letzte, ich weiß genau, wie schwierig die Situation ist da jetzt für die Truppe, die da unten drin steht. Und die hat jetzt erstmal genug damit zu tun gehabt, sich zusammenzureißen und wieder sich als eine Mannschaft zusammenzuraufen und diese Mission anzunehmen, ja, und halt auch mit den ganzen Ausfällen und so mit den ganzen Verletzten, das ist ja wirklich ein, also das ist ja ein Bingo, wer ja. da wie viele Minuten noch hat und so. Nee, ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich will halt nur sagen, ne, also und auch, wenn jetzt zwei Angriffe mal kontermäßig in Stuttgart irgendwie hübsch aussehen, man sollte das nicht überbewerten in der Offensive. Also unser, das, woran wir uns messen lassen müssen, sind diese Umschaltmomente, die wir dann ausspielen, wie eine F-Jugend, weil wir keinen Plan haben und keine Idee. Und im Zweifel kriegt Romano Schmid den Ball und der will wieder alles machen. Ja, und ja, so, und dann am Ende verzettelt er sich. Übrigens, kurzer Einschub, hast du diese Statistik gesehen mit den kreierten Chancen?
Von Schmid? Ja. Fünfter in allen Top 5 Ligen europaweit.
Wahnsinn. Ja. Ich glaube, so viel wie Ulisse in
ja,
der
so ganz viele knapp Chancen. Hinter Ulisse, genau, ja. Und vor ihm liegen, glaube ich, Fernandes von Menu ganz weit vorne. Und ja, Ulisse ist noch dabei. Ja, egal. Also habe ich auf jeden Fall gesehen. Und umso bezeichnender für die Effektivität der Werder-Offensive, dass wir da stehen, wo wir stehen. Aber was ich sagen wollte, ne, ich glaube, dass das nicht zuletzt die Art und Weise, wie wir es dann auch machen, ein pragmatischer Angang ausgerichtet an dem ist, was wir vor allem jetzt defensiv erstmal uns an Stabilität erarbeitet haben.
Richtig. Ne?
Und deswegen, ja, dann ist es für mich auch fein, erstmal.
Absolut, ne? Und wie gesagt, ich hasse das Wort, aber es ist ja gerade alternativlos. Was sollen wir jetzt irgendwie da irgendwelche spektakulären Tiki-Taka-Spielzüge nach vorne einstudieren? Mit wem? Ja. Wir können ja gar nichts anderes machen. Und auch jetzt diese Fünferkette in Stuttgart, ja, war natürlich einerseits dem Gegner geschuldet, die zu spiegeln, ne? Und ist denen taktisch schwerer zu machen mit ihrem Flügelspiel. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir nur hinten genügend Spieler hatten, die du überhaupt gegen so einen schweren Gegner mit gutem Gewissen auf den Platz schicken kannst. So. Und Fünferkette und dann fällt ja Friedel noch aus. Niklas Stark hat dann in der Mitte gespielt.
Gutes Spiel gemacht.
Kicker 11 des Tages hat in der ersten Halbzeit, wer hat da vorne in der Spitze gespielt? Leveling oder Thomas?
Nee, Thomas. Ich weiß
es gar nicht.
Thomas.
Der komplett aus dem Spiel genommen. Und richtig mit beißen, kratzen, Haare ziehen. Und man merkt es schon, Stuttgart, die haben keinen Bock, in einen Zweikampf mit Niklas Stark zu gehen.
Ja.
Das fand ich wirklich richtig gut. Aber auch er hat ja, das ist ja wie bei, keine Ahnung, wie auf der Tekken früher, wo du so einen Balken hast, wie viel Leben du noch hast, weißt du?
Ja.
Der rote Balken. Und bei uns ist das ja irgendwie so, dass Niklas Stark geht schon mit so 60%
überhaupt so wie Jens noch Day. Leben.
Ja. Geht er in das Spiel rein. Jens Day auch 60%. Ja. Amos Pieper und Koulibaly vielleicht 80.
Ja.
Ja, und dann Wöber schicken wir dann aufs Feld mit so einem Mini-Roten.
Ja, genau.
Ne, was dann nicht mal mehr ein Balken ist. Ey, der kam dann rein und da hat man mal gesehen, warum Werder den geholt hat, oder? Das fand ich bärenstark.
Ja, also das da wollte ich sowieso noch hin, aber vielleicht nehmen wir jetzt das Beispiel Maxi Wöber mal eben einmal ganz kurz für 2 Minuten Nabelschau. Denn also wirklich in einer bemerkenswerten Dichte sind Dinge eingetreten, über die wir noch geungt haben in der letzten Folge.
Ja.
Also angefangen bei der Fünferkette, fortgesetzt bei Njinma, steht nicht in der Startelf. Ja, Maxi Wöber kriegt seine ersten Bundesliga-Minuten. Du hast 1-1 getippt und rund um das Werder-Spiel herum ist ja auch alles eingetreten, was wir da noch so juxeshalber gesagt haben. Mit ein bisschen Glück sind wir dann Zehnter nach dem Spieltag. Ja. Denn auch wenn Werder nicht gewonnen hat, alle anderen Vorhersagen sind eingetreten.
Ja, ja, das stimmt.
Gladbach unentschieden gegen Wolfsburg. Ja. St. Pauli verliert gegen Heidenheim. Köln verliert gegen Leverkusen. Mainz kriegt gegen Bayern nach 3-0 Führung noch 4-3 auf den Arsch.
Und
Union hat auch verloren, exakt.
Ja.
Wirklich krass. Also es war wirklich ein Spieltag wie gemalt. Und das ist ja auch genau der Grund mit der Leistung, warum sich dieser Punkt in Stuttgart am Ende wirklich anfühlt wie ein Sieg.
Ja.
Mega.
Mentalität.
Ja. Und jetzt nochmal auf Maxi Wöber. Ich bin zu 100% bei dir. Was für eine geile Leistung. Also er hat ja dann 30 Minuten gekriegt. Hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, dass es dann schon gleich so viel werden. Ja. Und macht ja zweikampftechnisch ein sackstarkes Spiel, inklusive Vorstöße über links.
Ey, Mann, dass er, wie er da 100 Meter Sprint von hinten erst den Ball klärt und wie dann auch Romano Schmid ihm das zutraut.
Ja, und ihn auch sucht.
Ja. ihn sucht und wartet und ihn dann genau dahin flankt, weil er das Vertrauen hat, der Wöber, der macht da was draus, ey. Und dann, wenn er diesen Zeitfallzieher, das wäre unsterblich, dann hätten wir einen anderen Titel gehabt. Das hätte ich aber, ja.
Gedankenblitz von Maxi Wöber, als der Ball in der Luft ist. Jetzt mache ich's wie Boni gegen Wolfsburg, nur besser.
Ey, das wäre so geil gewesen.
Ja, stell das mal vor.
Aber ich fand ihn wirklich, wirklich stark. Und vor allem, wenn du bedenkst, dass er ja reinkam für einen wirklich sackstarken Niklas, stark in der Mitte. Und er kommt rein, wie lange hat er kein Spiel mehr gemacht auf dem Level?
Ja.
10 Monate oder so? Wo hat er sich verletzt? Im Vorbereitungsspiel?
Nee, im Pokal. Im Pokal gegen Bielefeld, ja.
Ja.
Du siehst, hast in diesem Spiel sofort gesehen, was Werder damals geliehen hat. Ja?
Ja.
Nämlich null Anlaufzeit, Erfahrung bis zum Abwinken. Ja, dem kannst du ja nichts mehr erzählen. Der hat ja Länderspiele im Knochen, der hat ja Champions League gespielt, der hat England gesehen, der kennt Deutschland. Also dem kannst du nichts mehr erzählen. So. Und das hast du sofort gesehen.
Ja. Und wie gesagt, also umso schmerzlicher und umso bitterer, das muss man dann vielleicht bei aller Kritik an der Kaderplanung noch berücksichtigen, wäre, dass er, wenn ein fitter Wöber wäre, ein Megapick gewesen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber das hat man, also ganz ehrlich, ne, das haben wir ja sowieso an mehreren Stellen einfach gedacht. Mal fernab davon, dass so Leihgeschäfte wie Boniface beispielsweise einfach Gamble sind, ja. Mhm. Aber die Idee hinter Wöber und auch die Idee hinter Puertas und so, die verstehe ich schon. Da ist bloß einfach schmerzhaft wenig aufgegangen von. So, ne?
Ja.
Deswegen, also den Wöber-Transfer, den haben ganz viele wirklich hinterfragt und kritisch gesehen. Ich habe den schon verstanden, auch damals schon.
Ja.
Jetzt sucht wahrscheinlich wieder jemand Folge 243 raus, wo Siegert sagt, was machen die da, warum holen die denn Wöber? Ja. Aber so fühle ich es zumindest gerade. Das sind alternative Fakten.
So klöppeln wir uns zumindest unsere eigene Erinnerung.
Realität zurecht, genau.
Zurecht, ja, und wie gesagt, ein Zeichen ist ja alleine schon, dass Ralf Rangnick, Österreichs Nationaltrainer, sagt, ich nehme den kaputten Wöber mit in so einen Trainingslagerlehrgang, weil sobald noch eine 5%ige Chance besteht, dass der fit wird zur WM, will ich den mitnehmen.
Ja.
Und wer weiß, ob dann am Ende nicht Marco Friedl
derjenige ist, der in die Röhre guckt, meinst du?
Der Aussortierte.
Ja.
Was ja auch bitter wäre. Nee, ey, großartig und wie gesagt, da auf dieser Position. Und man darf ja auch nicht vergessen, er kam ja rein und musste sofort bei 100% sein.
Ja.
Es war ja Dauerdruck. So, und dann hatte er da diese ganzen Bullen im Strafraum. Nee, das war schon wirklich stark. Ein Call von mir ist übrigens auch noch aufgegangen. Und das war, Daniel Thun kommt nicht drum rum, Bangula ein paar Minuten zu geben.
Ja, das stimmt. Und ich fand, dass man gesehen hat, dass ein Bangula zeigen wollte, dass er verstanden hat. Weil er ist mir ehrlicherweise vor allem aufgefallen durch eifrige Zweikampfarbeit vor dem eigenen 16er.
Ja.
So, ne? Also war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzte und er hat nach vorne kaum Impulse setzen können, wie auch. Aber man hat wenigstens gesehen, dass er zeigen wollte, ich habe es verstanden und deswegen habe ich ihn ein ums andere Mal grätschen sehen an der Außenlinie auf dem rechten Flügel. Ja.
Ja.
Im Übrigen, was für ein Baller ist eigentlich dieser El Canus, ey?
Ja.
Das ist ja wirklich so ein Wirbelwind. Im Übrigen für mich auch der einzige Fehler, den man der Defensive vorwerfen kann, ist den so alleine da stehen zu lassen vor dem 1-1. Oder?
Der ja nicht das 1-1 macht, sondern es vorbereitet.
Das meine ich, ne? Die Flanke, ja, genau.
Ja. Ja, da können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter reingehen. Ich störe mich so ein bisschen daran, das als Fehler zu bezeichnen. Also Pieper verliert in der Mitte den Zweikampf gegen, übrigens auch das eine Prediction von mir letzte Woche. Demirovic hat alle 7,5 Spiele mal einen guten Moment. Ja, scheiße, da war wieder einer.
Und du hast sogar gesagt, immer gegen Werder.
Ja, Mann, ey, wirklich. So oder so war da auch zu lesen, ja, Piepers Fehler in dem Zweikampf und so. sehe ich nicht so. Das ist für mich kein Fehler von Pieper. Mhm. Klar, er kommt nicht ran an den Kopfball, aber der Fehler, wenn überhaupt, passiert vorher bei der Flanke.
Genau. Das sehe ich auch so.
Oder?
Ja, das sehe ich auch so. Demirovic ist einfach, also tut mir leid, der kann nicht viel, aber das kann er ja wirklich gut. Ne? Du siehst halt schon im Infight vor der Flanke, siehst du, wie er Pieper auf Abstand hält. Ne? Mit einem langen Arm und so. Pieper kommt ja nicht mal in den Zweikampf. So,
das genau, heißt, und wie gesagt, und wir reden über Amos Pieper, ne? Ja. einer der besten Luftzweikämpfer
der Liga, genau.
Bundesliga, ja. So, und der ihn ja auch sonst komplett unter Kontrolle hatte. Ja. Aber in der Situation, ne, und da auch Backhaus kann da nicht raus,
nee.
Weil der Fehler ist, diese Flanke zuzulassen. Ja. Demirovic steht zentral, 7-8 Meter vorm Tor.
Genau.
Ne? Und er steht mit beiden Füßen, so, und das heißt, wenn dann die Flanke, also es ist ja nicht so, dass Pieper und er irgendwo im Zweikampfduell irgendwo hinwollen oder denselben Weg machen oder so, sondern Demirovic steht ja nur und mit seiner Statur, du kommst da gar nicht, ne? Wie willst du den wegschieben? Und die Flanke ist ja nun, also die ist ja raufgelöffelt auf seinen Kopf.
Weil er keinen Druck kriegt. Er steht ja wirklich gefühlt 3 oder 4 Sekunden im 16er an der Ecke und kann gucken, was mache ich jetzt? Einfach weil Yuki vor ihm steht, Hände auf dem Rücken und sagt, ja, dann mach doch. Ne?
Ja.
Vorbei lasse ich dich nicht. Aber ist halt bei so einem Spieler einfach die falsche Entscheidung. Ja, du musst, also ich erinnere mich noch an die Szene, weil Yuki kriegt nach 1-2 Sekunden kriegt Yuki Unterstützung von links. Ich weiß nicht, ob's stark ist. Auf jeden Fall kommt ein Spieler dazu. Dann stehen sie zu zweit vor Elkanus. Ja, und spätestens wenn du als Yuki Sugawara siehst, dass du von links Verstärkung bekommst, musst du raufgehen. Musst du sofort raufgehen. Und das macht er nicht. Und dann kann Kanus sich erstmal in Ruhe überlegen, wie er es jetzt genau macht. Und dann hat er auch noch den Platz, um ihn zu löffeln. Und dann kann Demirovic das Timing einfach viel besser setzen. So.
Ja, Demirovic muss ja einfach stehen bleiben, so, ne? Aber ist allerdings auch schwierig. Klar kann man das sagen, ne? Und du hast recht, wenn der zweite dazukommt, spätestens dann, ne?
Ja.
Aber wie tickt die Defensive, wie tickt der Werders Fünferverbund da hinten? Was haben sie sich vorher überlegt? Yuki ist nicht dicht an Elkanus dran, weil er verhindern will, dass Elkanus 1 gegen 1 an ihm vorbeigeht.
Genau.
Ja, also deswegen geht er nicht dicht daran, um sich nicht ausspielen zu lassen, sondern diesen Abstand, diesen Meter Vorsprung zu haben, falls Elkanus ins Dribbling geht. So, kann ich noch nachvollziehen.
Ja, ja, aber nicht, wenn ein Zweiter dazu kommt.
Da hast du einen Punkt, ne? Ja. Aber die Frage ist ja, was gibst du dem Gegner? Gibst du dem Gegner die Chance, den Ball irgendwie so reinzulöffeln aus dem Halbfeld, ohne dass der da groß Druck aus der Entfernung von der Strafraumgrenze hinter die Flanke kriegt? Oder bietest du ihm an, ich will die Flanke verhindern und gehe so dicht dran, dann bietest du ihm aber das 1 gegen 1.
Naja, du machst das ja abhängig von seinem starken Fuß und Yuki macht den linken zu und der linke ist Elkanus schwacher Fuß. Ja, also er lässt ihm quasi den rechten Fuß offen. Ja, das ist ein starker Fuß. Wäre jetzt meine Interpretation. Wenn, dann muss Yuki eigentlich den Körper andersrum aufdrehen, wenn ich das richtig erinnere.
Ja? Naja, aber er will, glaube ich, einfach um jeden Preis verhindern, dass Elkanus mit seinem starken, dass er links an ihm vorbeigeht. Ich glaube, das war seine Prio Nummer 1.
Ja, du meinst links aus Elkanus Sicht oder links aus Yukis Sicht?
Nee, links aus Elkanus.
Ja, gut, okay, also aber das, aber dann
hat, geht und in den Strafraum.
Ja, aber zieht. Dann hat er den Ball auf seinem, hat Elkanus den Ball auf seinem schwachen Linken, wenn er das macht.
Ja.
So, weißt du, das meine ich halt. Das ist eine Entscheidung, die Yuki dann trifft. Das ist dann, muss man jetzt nicht drüber streiten, aber ich hätte es für schlauer, also, oder sagen wir es mal so, für ungefährlicher gehalten, wenn du ihn mit deiner Körperdrehung auf den schwachen Fuß zwingst. Ja, und wenn er ins 1 gegen 1 geht, dass er es dann wenigstens mit seinem schwachen Fuß bewerkstelligen muss.
Ja, gut, okay, aber wie gesagt, ich kann noch den Ansatz, kann ich noch nachvollziehen, dass sie vorher sagen, ich gebe dir, ja, dann flank ihn doch. weißt du?
Ja, ja.
Dann flank ihn doch, dann löffel ihn doch irgendwie rein. Was soll passieren? Ja. Wir haben Niklas Stark, Koulibaly und
Amos Kipper da hinten. Das kann gut sein.
Und Mio Backhaus. Da biete ich, weißt du, wie beim Basketball. Ja. Ne? So, was bietest du dem Gegner an für einen Schuss? Ja, und achtest du darauf, dass du ihren besten Mann nicht zum Korb ziehen lässt? Mit dem Risiko, dass da hinten dann irgendein anderer steht an der Dreierlinie und wirft. Ja, so. Aber dieser Schütze an der Dreierlinie, das ist kein guter Schütze. Also gib ihm den Wurf. Ja. Besser, als wenn der andere das macht. So, dann trifft er halt vielleicht einmal, aber die Wahrscheinlichkeit.
Ja, das kann ich verstehen. Also da bin ich dann dabei, das verstehe ich dann, ja.
Ja, einigen wir uns doch darauf, dass Elkanus einfach ein sehr, sehr geiler Baller ist.
Ja, und dann halt eben auch wirklich das Glück hat, dass, weil muss man dann auch sagen, Stark touchiert den Ball fast noch, ne? Weil er am ersten Pfosten steht und ja fast an diesen Lob drankommt mit dem Scheitel. Ja. Ihn aber knapp nicht trifft und dann ist er da halt dann in der Tat frei. Also in der Argumentation verstehe ich es dann und kann es nachvollziehen. Und ich finde auch das Argument nachvollziehbar. Wir haben da ja auch noch Mio, der im Übrigen wieder ein so gutes Spiel gemacht hat. Oh. Ey, den Kopfball von Elkanus in der ersten Halbzeit, den er mit so einem Reflex über die Latte lenkt. Oh.
Wie gut war das bitte?
Alter Schwede, wirklich. Ja, ich bin auch, also Leute, die jetzt sagen, ja, die kann man im Sommer vielleicht noch gut zu Geld machen, wir haben ja Hain. Also das ist wirklich einer der wenigen Spieler, den ich auch mit seiner Identifikation mit dem Verein und so, ey, der kann zur Legende werden, ne? Ich meine, und wenn wir Koulibaly, der ja gehen will, wenn wir den verkaufen und damit die notwendigen Einnahmen machen, ey, dann halt den, das wird eine Legende, der Typ.
Ja, ey Mann, und das tut mir schon, also da krieg ich schon Herzschmerz, ja, wenn ich jemanden sagen höre, lass uns den doch mal vergolden, den Bier. Ey Mann, das ist Mio Backhaus ist Werder Bremen DNA. Ja. 110% so. Der ist sowas von Werder Bremen. Ich will das gar nicht hören, dass irgendjemand von zu Hause von der PlayStation, ja, du mit dem mal verkaufen. Ja. Nein. Ja. So, das will ich nicht. Ich find's auch respektlos.
Oder einige Bremer Medien, die das auch immer mal wieder ins Gespräch bringen.
Bremer Medien, Clickbait. Ja. Nee, weiß ich nicht. Das ist mir einfach zu leichtfertig, zu sagen, weißt du, da haben wir einen eigenen Jungen, ne, der alles jetzt selber erreicht und genau da hinkommt, wo, also uns allen diesen Traum erfüllt, sich selbst und uns und alles geht auf und dann, weiß ich nicht, möchte ich auch noch ein bisschen...
Ja, bin ich dabei.
Also ist auch noch, ja, so ein bisschen Fußballheimat und Verbundenheit, finde ich, ist da angebracht. Sowas will ich nicht hören irgendwie.
Ne? Wie hat dir Justin gefallen nach seiner Einwechslung?
Ja, ich fand ihn... Ach ja.
Ich fand's okay im Rahmen dessen, was er halt dann zu tun hatte, ne? Aber hat schon Unruhe reingebracht. Waren jetzt keine Riesenchancen dabei, aber du hast halt gemerkt, da ist nochmal eine andere Aufmerksamkeit, wenn der auf den Platz kommt, ne?
Ja, man hat richtig gemerkt, dass die Respekt vor dem haben vor seinem Tempo. Und ich fand allerdings, dass da noch mehr drin gewesen wäre, auch für ihn. Dass da einige Umschaltmomente nicht gut ausgespielt wurden und er auch ein paar Mal einfach die falsche Entscheidung
getroffen hat. Genau, exakt, wollte ich gerade sagen. Falschen Laufwege, ne? Er hat sich selbst isoliert durch seine Laufwege, die eigentlich vielversprechend waren.
Ja.
Ich erinnere mich noch an eine Szene, da gehen sie, glaube ich, zu zweit gegen zwei Stuttgarter oder gegen drei Stuttgarter, Puertas und Erse, das glaube ich, gehen zusammen in den Konter und Puertas orientiert sich so leicht nach rechts. Und die Stuttgarter rücken nach und Justin geht immer weiter links rüber und ist dann irgendwann von vier Stuttgartern umzingelt und hat auch keinen Passweg mehr auf Puertas. So.
Ja. Ja, ja, genau. Das ist dann eine falsche Entscheidung. Ja,
genau.
Ne? So, und dann sieht's zu Anfang irgendwie, denkst du, ja, mit dem Tempo, vielleicht klappt das und so. Aber ja, es ist dann. Er kriegt's nicht, häufig nicht so richtig aufgelöst.
Ja.
Ne? Muss man sagen. Romano Schmid hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, ich habe an zwei Stellen nochmal gedacht, ja, Alter, ein vernünftigen Pass. Aber ja, ja.
Ey, super aktiv und ja. Und die ganze Zeit auch am Nerven, stiller ja. Am Nerven und so. Ja. Immer anspielbar.
Krämpfe, wie gesagt, in der 60.
Ja, ey Mann, und das ist ja das, was ich auch seit Monaten sage, ey, der macht zu viel. Ja. Er macht einfach zu viel. Ja. So, und dann hat er Krämpfe und dann fehlt ihm die Konzentration beim Abschluss und dann verzettelt er sich irgendwie, ja. Weil er zu viele
Ideen auf einmal hat. Ja, es ist,
ja. Ja, und weil er ja auch monatelang der einzige Typ war vorne, der da überhaupt anspielbar war. Aber er passt schon, man merkt auch schon die Rolle so ein bisschen hinter der Spitze mit Stay auch neben sich, der ja wieder sehr offensiv gespielt hat in der Zentrale. Das gefällt ihm so.
Ja.
Das kommt ihm schon entgegen.
Und das kann, und er kann das jetzt spielen, weil er eben mit Puertas diesen zweiten Kettenhund hat, ne, der gut in der Balance ist und der halt immer auch gut darin ist, diese Rolle zu spielen, die Stay ja früher immer mehr gespielt hat. Dieses bei Bedarf den Sechser unterstützen, ne, immer auch so ein bisschen die Balance halten. So.
Richtig. Ja. Ne, was der jetzt im Moment nicht spielen kann, kräftemäßig. Ja. Ich erinnere ans Nordderby, wo er meinte, ich war nur so gefährlich, weil ich keine Kraft hatte, immer nach hinten zu laufen. Ja. So, aber da kommen ja seine Stärken auch wieder so gut raus. Ja. Und auch da wieder, du meintest ja, der profitiert, aber Schmiedi profitiert auch und auch Stay von Milosevic da vorne drin. Weil der ihm die Räume schafft, dass er die zweiten Bälle überhaupt kriegen kann. Ne? Und auch Romano hat jemanden vor sich mit Milosevic, der Mittelstürmerlaufwege macht, sodass die Abwehr beschäftigt ist, ein Teil der gegnerischen Abwehr, und du dann offene Räume auf einer anderen Seite hast mit Stay.
Jens Stay ist momentan zumindest der bessere Goretzka. Dieser klassische Boxcrasher, ja, die aus der zweiten Reihe immer wieder mit Druck in den 16er gehen, um da torgefährlich zu sein. So.
Das ist ein schöner Vergleich. Goretzka passt.
Ja. Zumindest in der Rolle, die er momentan spielt, ne? So, ja. immer wieder diese Gefahr, sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß, dass du bei dem nicht weißt, geht der immer auf den Elfer, um da das Kopfballduell zu gewinnen, oder bleibt er, so wie jetzt bei seinem Tor gegen Stuttgart, in der zweiten Reihe und fordert den Ball direkt von Sugawara wieder, wo alle mit der Flanke rechnen, der Ball geht wieder zurück an 16er und er hat halt eben die Zeit und die Ruhe, um den Ball ins lange Eck zu legen.
Richtig, und er ja selber den Ball rausspielt auf Yuki. Ne? Und dann aber, und das meine ich sofort in der Szene schon, achte mal drauf, er läuft dann nicht weiter durch den Laufweg, ne? Für diesen klassischen, ne, dann nochmal kurz in 16er und ne, der läuft durch, sondern er erkennt sofort den Raum, der sich bietet, und bleibt stehen und stoppt ab und will den Ball sofort wieder.
Genau, und schreit Yuki auch an. Ne?
Exakt. Ja. Und das ist ja nun seine große, große Stärke. Und da finde ich den Vergleich mit Goretzka wirklich gut, weil der das auch kann. Ne? Der ist auch so eine Art Raumdeuter. Ja. Und das ist seine Stärke. Und das ist auch nochmal zum Thema, ja, warum, wenn Jens Stay 10 Tore macht, warum spielt er denn nicht Mittelstürmer? Ja weil er dann diese Räume nicht hat.
Keine Ahnung, wer das weil gesagt hat.
Ganz woanders. Nein, weil er halt einfach ganz woanders rumlaufen würde. Ja. Und die Stärken, mit denen er jetzt Tore schießt, die wären gar nicht zu sehen, weil er diese Räume gar nicht hat. Ja, weil, genau. Ne? So, ja.
Ja, aber gut. Also wir gehen jetzt erstmal und ich merke gerade in mir, drängt schon wieder alles darauf, jetzt dann auch sofort mit dem Körper ins Augsburg-Spiel zu springen. Aber nein. Das machen wir Ende der Woche. Ja. Insofern würde ich jetzt auch mit Blick auf Hashtag Arbeitszeitbetrug sagen, wir können sehr, sehr happy sein mit diesem Punkt. Der hat in der Tat sich angefühlt wie ein Dreier, einfach weil drumherum auch alle für uns gespielt haben. Jetzt sind es sechs Punkte und ein deutlich besseres Torverhältnis von 8 Toren besser auf den 16. Und jetzt können wir beiden Hübschen uns dann am Freitag nochmal gegenseitig heiß machen. Name meine für unseren Bromance-Ausflug am Samstag bei Stand jetzt 24 Grad ins Weserstadion.
Das wird so gut.
Ja, das wird ein Traum.
Gegen die Pupsburger machen wir einen Deckel drauf.
Die Pupsburger Augenkiste.
Genau. Ja. Das ist ja die Schwabenwoche. Das sind ja auch schon wieder Schwaben. Ja. Das ist auch schon. die schwäbische Hausfrau, ja, die lässt halt hinten nur so viele Bälle rein, ja, wie sie vorne schon gemacht hat.
Ich sag mal, Spätzle-Schaben, ja, ne?
So, da ist 1-1 und dann ist over. Finito.
Ja, ist over. Das reicht. Das reicht.
Das reicht. Ja, ja, Mann. Ja, ey, das wird ein tolles Stadion.
Ich freue mich mega drauf.
Ich sag nur Freitag machen wir noch.
Wir machen Freitag noch eine schöne Vorbereitungsheißmach. Hoffentlich wird's der Klassenerhaltfolge.
Fahren wir uns doch mal richtig schön hoch. Freitag, Tag der Lohnarbeit, ne?
Tag der Lohnarbeit und ich möchte hier schon mal quasi, um ein bisschen Druck aufzubauen, den Titelvorschlag Finale Dahorm in den Top. Oh, oh. Ja, ich weiß, es geht bei dir nicht durch, aber dann habe ich es wenigstens mal platziert.
Niemand kann das gerade sehen, aber ich mache gerade diese Kopfabgeste.
Ja, die Cringe. Der Cringe-Sieger.
Den Schweigefuchs.
Ja, genau, die stille Treppe. Da ziehe ich mich jetzt drauf zurück.
Wir müssen einfach am Samstag das bessere Augsburg sein.
Ja, ich mag das Bild nicht. Ja, Herr Giekewitz hat ihren Beitrag mit Gefällt mir markiert.
Ja, aber wir müssen so ehrlich müssen wir auch sein.
Ja, das lasse ich dir durchgehen, wenn da ein souveräner Sieg bei rumkommt und das wird schwer genug. Aber darüber reden wir am Freitag.
Hast du es eilig?
Ja, so ein bisschen.
Ja, okay.
Wieso? Wolltest du noch ein bisschen singen oder wolltest du mir noch ein Gedicht vorlesen? Oder?
Niemals singen. Gedicht vielleicht, aber niemals singen. Nee, ich wollte ein kleines Anekdötchen noch erzählen von wegen ehrlicher Arbeiter Fußball.
Ja, dann mach doch mal.
Ich war am Samstag in Osnabrück.
Ja, Bremer Brücke.
Mit Bier. Die Bremer Brücke, Osnabrück gegen Verl.
Ja.
Ja, und es ging schon um den Aufstieg eventuell in die zweite Liga. Bremer Brücke, Trainer, kennst du noch?
Sag mal.
Timo Schulz.
Ah, ja, natürlich kenne ich den noch. Ne? Mein alter Abi-Buddy.
Und St. Pauli. Ja, willst du die Geschichte noch mal kurz erzählen?
Ach so, nein, die kennt ja jeder. Ich habe mit Timo Abi gemacht und Timo hat in irgendeiner Sportprüfung Fußball, Klammer zu, durfte ich mich ins Tor stellen, weil die niemand anderen hatten und da sag mal so eingeschult im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Von 10 Versuchen aus 25 Metern 10-mal im Knick.
Na komm, ey.
Sieg hat keine Chance.
Timo Schulz war jetzt nicht als weißer Brasilianer bekannt früher mit seiner Spielweise. Du, aber
für den Sport kurz mit dem Sieger im Tor hat's gereicht, auf jeden Fall.
Ey, ich sag dir, es war irgendwie ein schönes Erlebnis. Osnabrück hat dann in der letzten Sekunde durch einen gewissen Bernd Rieselmann, ja, Bernd Rieselmann.
Legende.
Ich hab's recherchiert, ist irgendein Bauernsohn aus Lohne. Ja, so eine Mischung optisch auch aus Niklas Füllkrug und Kicketop. Ja. Ja, so wurde eingewechselt, 20 Jahre, ne, hat glaube ich ein Tor geschossen oder so, wird eingewechselt und dann in der letzten Sekunde des Spiels flippert ihm der Ball an der Mittellinie vor die Füße und er hat die komplette Hälfte vor sich, alleine läuft er auf den Torwart zu. In der 94. Minute, dieser 20-Jährige, ja, und ich dachte schon, Alter, ist der Weg lang, er hat zu viel Zeit zum Überlegen und so, und dann wackelt er den Torwart sowas von geil aus, Bernd Rieselmann, wirklich mein Hero, ja,
Bernd.
Und das hat wirklich, wirklich großen Spaß gemacht, also kann ich verstehen, da muss ich auch dran denken, dass Daniel Thun da ja gespielt hat und Grosso sein Kapitän war und so.
Und Aguda auch herkommt, ja.
Richtig, Grüße auch an Jens D., Timo Schulz und so, waren viele, viele Querverbindungen, die wirklich hübsch waren. Und eine Anekdote erzähle ich noch, wir kamen in dieses Stadion, 15.000, hübsches kleines Stadion und das Dach auf der einen Seite, über der Gästetribüne ist relativ flach, also ne, jetzt nicht wahnsinnig hochgebaut,
ja,
auf der Seite. Und wie er sagte, ey, ich bin gespannt, wenn hier kann man ja noch den Ball aus dem Stadion schießen. Ja. So, da haben wir das ganze Spiel drauf gewartet und dann kam ein Wechselspieler, der das dann noch gemacht hat, 2 Minuten vor Schluss, der Banschi. Und einen Tag später lese ich, an dem hat Werder Interesse.
Okay.
Aber ja, schöne Szene, talentierter Junge.
Und hat den Ball aus dem Stadion gewämst, oder was?
Ja, ja.
Also geil. Ja.
Mann, da ging es dann auf. Nee, schön war's. Die andere Geschichten erzähle ich am Freitag.
Ist schön, wenn man mal wieder auf dem geerdeten, in der geerdeten Fußballrealität ankommt, ne?
Das ist eine andere Fußballwelt.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Als in Hamburg oder in Bremen. Auch schön.
Ihr Lieben, das war es jetzt erstmal als kleinen Recap des Stuttgart-Spiels. Ein gefühlter Dreier, der dann in der Tabelle nur einen Punkt bedeutet. Aber das soll uns erstmal reichen, denn mental war das eine ganz wichtige Kiste. Mein Süßen, danke, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, um das Ding hier mit mir aufzunehmen.
Was ist das denn für ein Satz? Und danke, dass du dir kurz...
Ja, ja, ich bin dankbar für alles, was du mir geben kannst, zumindestens im Podcast-Bereich.
Schön, das mal zu hören.
Ich werde da Freitag wieder in Anspruch nehmen, mein Lieber. Ja. Und dann am Samstag auch in Persona. Ihr Lieben, haut rein, kommt gut in die Woche. Wir hören uns Ende der Woche vor dem Augsburg-Spiel nochmal wieder. Und dann heißt es Energie sammeln für den hoffentlich dann finalen Sprung am Samstag. Also, haut rein.
Gute Woche. Bis bald. Danke.